Ja, der Matthias fragt gerade, ob ich übersetzen können. Ich sage, cool, dann kann ich Ballauer Blatt reden, dann kannst du das auf Erdbacher und Breitscheiderisch und keine Ahnung was übersetzen. Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute Abend zum zweiten Teil zum Thema Atheismus. Vielleicht auch noch ganz kurz vorher, nur ganz kurz was zum Gebäude da oben. Ich glaube, wir können alle nur richtig, richtig dankbar sein für das, was am Montag gelaufen ist. Und es sind nur wenige Auflagen gemacht worden, von denen wir die meisten Sachen schnell erfüllen können. Und es stehen noch zwei Sachen aus, wo wir, denke ich, echt für beten sollten. Das ist zum einen, dass in die Coffeebar-Tür und das Fenster, dass das Glas noch geliefert wird, das ist für diese Woche versprochen. Das wäre echt toll, wenn das kommen würde. Wenn das Glas nicht reinkommt, dann fällt das Sonntag da oben auch flach. Und das Zweite ist, dass eine Notbeleuchtung installiert werden muss, wo es aber auch eine einfache Lösung für gibt. Das heißt, dass dann einfach Lampen mit einer Akkubatterie dahingeschraubt werden. Aber auch die müssen halt lieferbar sein. So, ich glaube, so an uns alle, das ist noch nicht fertig. Also es geht noch weiter. Da sind noch viele Kleinigkeiten und so weiter. Und ich denke, wir sollen nicht irgendwo so, ach toll, wir sind jetzt da oben und dann ist die Luft irgendwo draußen. Es geht bestimmt nicht mehr genauso mit Volldampf weiter, aber ich denke, wir sollten einfach weiter zusehen, dass wir das jetzt den Schritt zu Ende gehen und abschließen. Ja, bevor ich heute Abend mit dem Thema anfange, will ich einfach nochmal kurz die groben Gedankengänge vom letzten Mal wiederholen, damit es nicht so aus dem Zusammenhang gerissen ist. Und zwar habe ich beim letzten Mal erstmal grundlegend versucht, ein paar Fakten über den Atheismus weiterzugeben, was Atheismus überhaupt ist, woher er kommt und wie viele Menschen wo auf der Welt Atheisten sind. Danach habe ich den Glauben oder die Überzeugungen, die wir haben, oder die Gründe dafür, warum wir an Gott glauben, in drei Gruppen eingeteilt. Und zwar haben wir alle unsere Überzeugungen, unseren Glauben, zum einen aus intellektuellen Gründen heraus, dass wir einfach ganz logisch sagen, okay, das und das sind die Fakten und deswegen komme ich zu dem Ergebnis. Als zweite Gruppe sind die persönlichen Gründe. Das heißt, wir haben Dinge erlebt und interpretieren diese Dinge so, dass es Gott gibt oder auch nicht gibt. Und das dritte sind einfach soziale Gründe. Das ist der Punkt, über den wir alle wahrscheinlich so als Christen vielleicht am verunsichersten sind oder den am wenigsten wahrhaben wollen. Nämlich ist es auch so, dass man den Glauben von Menschen, die einem nicht sympathisch sind, von vornherein auch irgendwo eher ablehnt als eine Überzeugung von einer Person oder ein Glauben von einer Person, die einem sehr sympathisch ist. Und aus diesen drei Gründen heraus oder aus diesen drei Kategorien heraus, denke ich, sollten wir an den Punkt kommen, dass wir uns selber sagen, dass wir, wenn wir mit Atheisten ins Gespräch kommen wollen über den Glauben, zum einen in der Lage sein sollten, dass wir auch intellektuelle Gründe zu Glauben weitergeben können, dass wir auch in der Lage sind, die persönlichen Gründe, die die Person hat, dann nicht an Gott zu glauben, dass wir die so interpretieren können, dass die zu Gründen werden, dass die Person doch an Gott glauben kann und dass wir als drittes selbst soziale Gründe geben und zu einer Gemeinschaft gehören, die soziale Gründe gibt, an Gott zu glauben. So, ich hoffe, da geht alles jetzt zu schnell. Mir ging es nur darum, dass man einfach nochmal, dass entweder von den Leuten, die letzte Woche da waren, dass die Sachen nochmal ein bisschen erfrischt werden und von den anderen, dass das ja jetzt irgendwo wissen, wo wir jetzt wieder einsteigen. Dann habe ich eine Statistik gelesen oder beziehungsweise einfach einen Erfahrungsbericht von einer Person, die halt Statistiken ausgewählt hat von Atheisten und die meisten Atheisten, die zum Glauben gefunden haben, die haben in ihrem Denken sind die drei Schritte gegangen. Und mit diesen drei Schritten werden wir heute bei dem zweiten Schritt wieder einsteigen. Der erste Schritt, wo ich letzte Woche schon mal was zu erklärt hatte, ist, dass Atheisten in ihrem Denken dann irgendwann feststellen, wenn sie Gott finden, dass sie genauso viel Glauben dafür brauchen, nicht an Gott zu glauben, wie an Gott zu glauben. Und im Laufe von diesem Punkt habe ich dann vier Punkte erklärt. Zum einen kommt von Atheisten oft das Argument, ja, das ist so viel Böses in der Welt und so viele Menschen leiden, deswegen kann es Gott nicht geben. Und habe dann versucht, an dem Punkt klarzumachen, dass es nicht ein Grund ist, dass Gott nicht existieren kann. Als zweites Argument kommen oft wir, die Christen, ins Spiel, dass gesagt wird, ja, wenn es einen Gott gibt, und die Christen aber so viel Unsinn machen, und dann kommen mir oft die Beispiele von den Kreuzzügen, von der Hexenverbrennung und so weiter, dann kann es auch nicht sein, dass es einen Gott gibt. Als nächstes, den nächsten Punkt hatte ich Agnostiker genannt, das heißt, es sind die Menschen, die irgendwo hergehen und sagen, man kann es absolut nicht wissen. Und danach, dass halt die Beweislast auf unserer Seite liegen würde, das heißt, eine Person, die hergeht und sagt, dass etwas existiert, ist auch auf der Seite, die die Beweislast erbringen muss. Das heißt, wenn wir hergehen und sagen, dass Gott existiert, dann müssten wir auch erstmal hergehen und beweisen, dass es ihn gibt. Und ich denke, da müssen wir einfach klar sehen, Gott können wir nicht beweisen. Wir können jetzt viele Indizien hier, und das, an dem Schritt sind wir jetzt heute Abend dann auch, dass wir viele Indizien nochmal hier auf den Tisch bringen, viele Argumente für den Glauben. Aber das Wichtige ist, dass wir sehen, okay, wir haben intellektuelle Gründe, es gibt viele Indizien, dass wir an Gott glauben, dass es Sinn macht, an Gott zu glauben. Aber im Grunde genommen kommen wir irgendwann an einen Punkt, dass wir erkennen müssen, der Glaube an Gott, der bleibt ein Glaube. Ja, und deswegen steigen wir heute beim zweiten Schritt ein, den Menschen gehen, wenn sie zu Gott finden. Und das ist der Punkt, dass man mehr Glauben braucht, daran zu glauben, dass Gott nicht existiert, als daran zu glauben, dass Gott existiert. Und dann zu dem dritten Schritt, den wir ganz zum Schluss gehen werden. Wenn man bis zu einem gewissen Punkt Gott begründen kann, dann kommt man an einen Punkt, an dem man erkennt, dass es persönlichen Einsatz und Hingabe erfordert, Gott kennenzulernen und die Gewissheit zu bekommen, dass Gott existiert. So, bevor wir dann jetzt mit dem zweiten Schritt einfach weitermachen, bete ich einfach kurz mit uns. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns heute Abend hilfst, einfach in das Thema wieder reinzukommen. Ich möchte dich bitten, dass du schenkst, dass wir nicht nur mehr Informationen in unsere Köpfe bekommen. Und ich möchte dich bitten, dass auf der einen Seite Informationen sind und auf der anderen Seite auch wirklich die Liebe für die Verlorenen, für die Atheisten wächst, Herr. Jesus, mach uns selbst zu Menschen, die wirklich einen positiven Einfluss auf die Umwelt ausüben, Herr. Jesus, mach uns selbst zu Menschen, die wirklich Salz und Licht sind. Jesus, wir wünschen uns so sehr, einfach ein verändertes Leben, ein durch dich verändertes Leben zu leben, Herr. Jesus, wir wollen ein sinnvolles Leben leben. Und wir wollen nicht einfach nur uns um uns selbst drehen und ein nichtsnutziges Leben leben, Herr. Jesus, sei du unser Sinn und gebrauche unser Leben. Jesus, deswegen sind wir hier, wir wünschen uns, dass wir zugerüstet werden, und tu das bitte, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ja, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass wir irgendwo, wir gehen jetzt ja schon die ganze Weile da durch diese verschiedenen Themen, dass wir uns um Islam und ganz andere Religionen im Kopf machen. Aber was machen diese Informationen mit uns? Sorgen die nur dafür, dass irgendwie wir mehr Informationen im Kopf haben? Ich meine, es ist gut, dass wir Informationen haben. Ich glaube, wir sind echt, ich glaube, für uns Christen ist es eine wichtige Botschaft, dass wir erkennen, dass wir auch die Informationen, dieses Wissen haben sollten, und dass wir aufhören, einfach nur, ja, still irgendwelche Dogmen, die wir mal gehört haben, einfach nur und dann hergehen und sagen, okay, die Bibel ist Gottes Wort und Jesus lebt und Gott, ich habe eine Beziehung zu Gott und ich habe die einzige Wahrheit und ich hau jedem um die Ohren. Ich wünsche mir echt, dass diese Dinge, dass wir auf der einen Seite Informationen haben und auf der anderen Seite auch wirklich die Liebe haben, die Informationen in der richtigen Art und Weise weiterzugeben. Der Art und Weise, dass uns Menschen für voll nehmen können und erkennen, dass wir Informationen aus Liebe irgendwo gesammelt haben. Okay, dann komme ich jetzt zu dem zweiten Schritt, den Atheisten auf ihrer Reise zu Gott meistens machen. Das muss nicht prinzipiell so sein, aber oft gehen sie diesen Schritt, nämlich, dass sie einsehen, dass sie mehr Glauben benötigen, um nicht an Gott zu glauben, als an Gott zu glauben. Ich stelle mir einfach die These auf, dass die Existenz Gottes, diese Dinge, die in der Welt um uns herum passieren, einfach sinnvoller machen. Und als erstes will ich mal diesen Punkt angehen, dass wir, den will ich mal der natürliche Gottesbeweis oder das natürliche Gottesindiz nennen. Die Bibel sagt uns an verschiedenen Stellen, dass wir durch die Schöpfung um uns herum auf Gott aufmerksam werden müssen. Ich lese mal zwei Verse vor, zum einen aus Psalm 14, Vers 1. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Und dann aus Römer 1, Vers 20 bis 22. Seit der Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat, und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen. Und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden dabei zu Narren. Ja, da ist die Bibel ganz klar und sagt uns, dass wir an dem, was um uns herum ist, an der Natur, an der Schöpfung, an dem Universum, erkennen müssen, dass es einen Gott gibt. Und wenn man sich Römer 1 in dem Kontext ansieht und so weiter, dann sieht man einfach, ja, dass das, glaube ich, die Sünde dabei eine ganz große Rolle spielt, ob man Atheist ist oder ob man kein Atheist ist. Und deswegen ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, dass wir erkennen, es sind viele Indizien dafür da, dass wir erkennen müssen, dass es einen Gott gibt. Und wenn wir wirklich einem Menschen auf der Reise zu Gott weiterhelfen wollen, ist es unheimlich wichtig, eine Beziehung zu der Person zu haben, die so tiefgehend ist, dass ich auch diesen Punkt aufgreifen kann, dass es so ist, dass ich auch aus Sünde, aufgrund von Sünde, ein so verhärtetes Herz und so blinde Augen haben kann, dass ich nicht mehr erkennen kann, dass es einen Gott gibt. Und wenn ich an dem Punkt bin, dann will ich es natürlich nicht hören, dass auch Sünde dafür ein Mitgrund sein kann. Deswegen ist es so unheimlich wichtig, dass wir Menschen sind, die Zeit und Energie in Beziehungen investieren, dass wir so eine Freundschaft zu solchen Menschen haben, dass wir sie an die Hand nehmen können und die uns für voll nehmen und wir sie an diesen Punkt führen können, dass sie doch wieder, ja, Augen aufmachen können und sehen können, dass es einen Gott gibt. Wenn wir jetzt uns ein Gemälde angucken, was hilft uns dabei, oder ja, dann wissen wir eigentlich an sich, dass es auch einen Künstler geben muss. Und wir müssen diesen Künstler von diesem Gemälde nicht kennenlernen, um zu wissen, dass es diesen Künstler gibt. Das reicht uns allen, denke ich, aus. Wenn wir das Gemälde sehen, wissen wir, ach, es gibt auch einen Künstler. Und genauso geht Gott irgendwo mit der Schöpfung vor. Gott ist derjenige, der die Schöpfung gemalt hat, jetzt als ganz großes Kunstwerk, und der uns irgendwo sagt, okay, ich bin der Künstler, der hinter diesem Gemälde Schöpfung irgendwo steht. Die Naturwissenschaft gründet sich auf Kausalität. Das bedeutet, dass jedes Ereignis auch eine Ursache haben muss. Und das ist also, jedes Ereignis muss auch eine Ursache haben. Und das wird von der Evolutionstheorie außen vor gelassen. Es wird nicht begründet, ja, warum es ein Leben gibt, es wird einfach nur gesagt, das ist einfach so. Das ist alles einfach so entstanden. Das heißt, Atheisten glauben, dass es menschliche Wesen, das heißt, wir bestehen aus 206 Knochen, 640 Muskeln und unser Herz schlägt 100.000 Mal am Tag, habe ich heute nachgeguckt, dass das alles nur ein Produkt des Zufalls ist. Und dann macht es für mich einfach mehr Sinn, wenn ich mich umgucke, wenn ich meinen eigenen Körper angucke, dass ich dann sage, das ist nicht ein Produkt des Zufalls, das hat ein Künstler, das hat ein Schöpfer gemacht. Ich bringe ein intelligentes Wesen ins Spiel und das führt mich dahin, dass es mir einfacher ist, an Gott zu glauben, als daran zu glauben, dass das einfach nur ein Produkt des Zufalls sein soll. Der nächste Punkt, der mich dahin führt, dass es mir einfach macht, an Gott zu glauben, ist die Feinabstimmung des Universums. Die Erde, die muss genau in diesem Winkel geneigt sein, wie sie geneigt ist, und muss genau die Umlaufbahn in der Umlaufbahn sein, wie sie ist. Sonst könnte überhaupt kein Leben auf dieser Erde existieren. Das heißt, wenn unsere Umlaufbahn, wenn die ein bisschen ovaler wäre, dann würden wir ständig dazwischen wechseln, dass wir einmal erfroren sind und einmal verbrennen. Das heißt, der Abstand zur Sonne und die ganzen Naturkonstanten, die müssen genauso sein, wie sie momentan sind. Sonst könnte kein Leben existieren. So, und dann wird wieder der Zufall ins Spiel gebracht und gesagt, okay, guck dir das Universum an, wie groß das ist und wie viele Paralleluniversen es noch geben könnte. Da könnte es doch sein, dass das einfach so entstanden ist. So. Jetzt versetzt du dich mal in eine Lage, wo du in einem Pokerspiel bist und der Dealer, der normalerweise nicht mitspielt, der spielt mit. Also die Person teilt Karten aus und spielt zum gleichen Zeitpunkt auch mit. Wenn die Person, die die Karten austeilt, sich selber 20 Mal hintereinander die gleichen, also 4 Asse austeilt, dann haben wir vielleicht noch keinen Beweis dafür, dass die Person gemogelt hat. Aber jeder von uns würde aufhören, diese Person zu pokern, wenn man sagen würde, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Das heißt, das ist für uns als Beweis irgendwo genug, dass jemand gemogelt hat, wenn er sich 20 Mal hintereinander 4 Asse austeilt. Und genauso ist es für mich, wenn ich mir einfach nur diese Naturkonstanten angucke und weiß, dass es, ich weiß nicht, was es für eine Zufallsrate wäre, aber wenn wir das sehen, denke ich, müssen wir einfach erkennen, dahinter muss an sich ein Schöpfer stehen. Wir können uns in ein weiteres Szenario gedanklich begeben. Mal angenommen, wir haben lange Geld gespart und können endlich eine Kreuzfahrt nach Tahiti machen, die, sag mal, 2 Wochen lang ist. Wir fahren dann los und nach ein paar Tagen fängt es dann an und das Wetter verändert sich und auf einmal befinden wir uns in dem größten Sturm, der je im Pazifik gewesen ist. Und wir werden einfach über Nacht dann auf den Pazifik hinausgetrieben und wir kennen dann. Am nächsten Morgen wachen wir auf, klitschenass, neben uns ein anderer Passagier. Und wir sind erstmal froh, dass wir noch irgendwo überlebt haben und befinden uns auf einer einsamen Insel. Also machen wir uns jetzt auf den Weg, um irgendwie Leben zu finden, in der Hoffnung, dass wir wieder von der Insel runterkommen können. Und der Mitpassagier, der so langsam zu unserem Freund wird, weil er der Einzige ist, der sonst noch neben uns existiert, momentan auf unserer kleinen Insel, in unserer kleinen Welt, das ist ein Skeptiker, das ist ein Atheist. Und wir ziehen jetzt los, um intelligentes Leben auf dieser Insel zu finden. Dann laufen wir so los und dann sehen wir da einen Felsen, der genauso aussieht wie ein Adler, wie so ein Adlerkopf. Dann gehen wir her und sagen, hey, es muss ein intelligentes Leben auf dieser Insel existieren. Da muss doch irgendjemand diesen Adlerkopf da eingemeißelt haben. Und dann sagt unser Freund, der Skeptiker, ja, aber es könnte doch sein, dass im Laufe von einer ganz, ganz langen Zeit der Wind und der Regen das da einfach so reingeformt haben. Dann gehen wir her, okay, suchen wir halt mal irgendwie weiter. Und dann gehen wir weiter am Strand lang und dann sehen wir da einen Baumstamm liegen, der genauso aussieht wie ein Kanu, der ganz perfekt dafür ist, dass wir den nehmen können, aufs Wasser gehen und damit lospaddeln. Dann gehen wir her und sagen, hey, das ist doch klar, da ist ein Kanu, also muss es hier irgendwie ein intelligentes Wesen geben, intelligentes Leben existieren, was dieses Kanu erschaffen hat. Und dann kommt wieder das gleiche Argument von unserem Freund, dem Skeptiker, der uns dann sagt, ja, aber es könnte doch sein, dass irgendwie durch Ebbe und Flut und durch das Wasser und Regen und ganz viel Zeit einfach dieses Kanu daraus entstanden ist. Nehmen wir her. Okay, suchen wir weiter. Gehen wir weiter am Strand und sehen dann irgendwann einen Schriftzug. Und dann gehen wir her und dann ist das so der letzte Beweis für uns. Und wir sind total davon überzeugt, dass jetzt auch die andere Person irgendwo erkennen muss, okay, es muss ein intelligentes Leben auf dieser Insel geben. Aber auch hier kommt wieder das Argument, ja, Wasser und Wind und Verschiebung, also dass Ebbe und Flut ist. Und das könnte doch einfach so entstanden sein. Und ich denke, wenn wir uns die Schöpfung ansehen, ich will gleich noch einfach ein paar weitere Punkte dazu weitergeben, dann sind das genau solche Gründe, wie so ein Adlerkopf oder ein Kanu oder jetzt hier der Schriftzug, dass wir einfach erkennen müssen, hinter der Schöpfung muss es einen Schöpfer oder hinter der ganzen Natur, in der Thema Somosum ist, muss es einen Schöpfer geben. Ich denke, wir alle wären davon überzeugt, wenn wir auf dieser Insel wären, dass das einfach Beweise für intelligentes Leben sind. Aber auch hier wieder, ich denke, dass viele Atheisten genau diese Punkte, die sie an den Punkt führen, dass sie eigentlich erkennen müssen, dass es einen Gott gibt, dass sie die gar nicht wirklich erkennen wollen. Und dann müssen wir einfach als Christen nicht da irgendwie genervt reagieren, weil wir könnten die Person einfach fragen, hier, was hast du eigentlich geraucht? Denk mal einfach nach, du siehst die Sachen, erkennst doch einfach. Ich meine, wie reagieren wir denn als Christen? Sind wir dann irgendwo ungeduldig und lieblos? Oder gehen wir dann auf unsere Knie und bitten einfach Gott darum, dass der Heilige Geist einfach an dem Herzen von dieser Person wirkt und wir auch in einer guten Art und Weise, obwohl wir viele Argumente irgendwo vorbringen, dann weiterhin die Geduld haben und die Liebe haben, der Person irgendwo zur Seite zu stehen. So, nochmal zu dem Punkt, dass dieses Leben scheinbar durch Zufall entstanden sein soll. Wenn wir uns mal den Grundbaustein des Lebens angucken, ein einziges Protein, dann kann so ein Protein durch eine Zufallsrate von einer 1 mit 120.000 Nullen entstehen. Dann ist es so, dass eine einfache Eizelle aus 239 Proteinen besteht. Das heißt, da werden dann 239 mal diese 1 mit 120.000 Nullen. Das heißt, eine rein zufällige Entstehung von so einer Eizelle, die ist einfach unmöglich. Jetzt haben sich Mathematiker hingesetzt und was ganz Interessantes herausgefunden. Die haben gesagt, dass die Zufallsrate, damit so ein Protein entstehen kann, der Zufallsrate gleicht, dass wenn jetzt quasi in einem Dorf die einzelnen Teile von der Boeing in Form nur von einem Rohstoff sein würden und auf dieses Dorf eine Lawine runtergehen würde, dass dann eine komplette Boeing 747 da stehen würde. Interessant, was die Mathematiker alles rausfinden können, aber so groß ist da mein Glaube nicht, dass eine Boeing 747 durch eine Lawine, die auf ein Dorf geht, dann irgendwo entstehen kann. Das heißt, auch hier komme ich wieder an den Punkt, dass ich für mich erkennen muss, ich brauche mehr Glauben dafür, zu sagen, es gibt keinen Gott, als dass es einen Gott gibt. So, das heißt, die Entstehung eines einzigen Enzymmoleküls besitzt eine Wahrscheinlichkeit von 10 hoch 130. Und jetzt dem gegenübergestellt, das gesamte All enthält 10 hoch 80 Atome. Das heißt, es existieren 10 hoch 80 Atome, und es bräuchte eine Wahrscheinlichkeit von 10 hoch 130. Da komme ich schon irgendwo, macht es da auch von der ganzen Mathematik her keinen Sinn mehr. Als sich Darwin so einen Eizeller angesehen hat, da hatte er nur ein Mikroskop mit einer 300-fachen Vergrößerung. Und wir können heute Dinge, ich weiß nicht, was von der fachen Vergrößerung ansehen, auf jeden Fall ist die viel, viel höher als damals. Also, wenn wir uns Dinge oder einen Eizeller nur mit einer 300-fachen Vergrößerung ansehen, dann erscheint er uns auch wesentlich einfacher strukturiert zu sein, als wenn wir uns den noch viel, viel mit einer höheren Vergrößerung ansehen. Ich denke, dass das ein Grund ist, warum dann irgendwo viele falsche Schlüsse gezogen worden sind. Wenn wir uns jetzt nochmal als Beispiel ein Kolibakterium ansehen, das ist so ein ganz, ganz kleines Teil. Und da ist dieses Kolibakterium hat ein sehr geniales Fortbewegungsmittel. Und zwar ist das nur 30 Nanometer groß und ist ein biologischer Elektromotor. Wenn wir uns jetzt nur aus diesem Kolibakterium diesen Elektromotor rausnehmen, dann müssen wir 35.000 dieser Elektromotoren nebeneinander legen, um eine Strecke von einem Millimeter zu erhalten. Dieser kleine Motor, der schafft eine Umdrehung oder der schafft 50.000 Umdrehungen. So, wer von uns ist in der Lage, mal so eben so einen kleinen Elektromotor zu bauen, der 50.000 Umdrehungen schafft? Also, wer hat den Bauplan für diesen Elektromotor geschrieben? Und wer hat auch noch irgendwo in diesen Elektromotor eine DNA geschrieben, die Information enthält, dass der sich auch noch irgendwo vermehren kann? Das heißt, ein ganz einfaches Grundprinzip in der Informatik, was wissenschaftlich einfach nur anerkannt ist, dass es keine Information ohne irgendeinen Sender geben kann. So, und in diesem kleinen Motor ist schon die Information drinne, wie dieser Motor funktionieren soll, wie der aufgebaut ist und so weiter. So, Informatik, wissenschaftlich anerkannt, sagt, es gibt keine Information ohne einen Sender. Und dann kann dieser Sender für mich wieder einfach nur Gott sein, ein Schöpfer sein. So, als nächstes gibt es nochmal Richtung Physik und Chemie. Nämlich, wir kommen zum zweiten thermodynamischen Hauptsatz. So, dieser thermodynamische Hauptsatz sagt aus, dass im Universum die Gesamtmenge der Energie konstant bleibt. Es wird gleich ein bisschen einfacher. Also, im Universum bleibt die Gesamtmenge der Energie konstant. In einem einzelnen geschlossenen System nimmt aber die nutzbare Menge der Energie ab. Das heißt, wenn wir uns jetzt nochmal an den Chemieunterricht zurückerinnern, wir nehmen uns irgendwelche Chemikalien, machen die in so ein Reagenzglas und dann raucht es vielleicht und es pluppert und irgendwann ist da dann halt Stille, dann hat es dieses thermodynamische Gleichgewicht erreicht. Das heißt, alles erreicht ein thermodynamisches Gleichgewicht. So, jetzt haben wir eben erstens gesagt, dass die nutzbare Energie in einem geschlossenen System abnimmt. So, als nächstes ist es absolut nur wissenschaftlich nachgewiesen, dass Ordnung energieintensiv ist. So, dann, wenn Ordnung Energie braucht und die Energie in einem System abnimmt, dann nimmt auch die Ordnung in einem System ab. Das heißt, alles kommt von Ordnung zu Unordnung, wenn halt nicht neue Energie reingesteckt wird. Ich hoffe, das wird jetzt alles zu kompliziert. Aber einfach nur zu Hause, das weiß jede Hausfrau und das weiß jeder Teenager, wenn das Zimmer nicht irgendwie aufgeräumt wird, wenn da keine Energie reingesteckt wird, dann entsteht da keine Ordnung. So, jetzt haben wir es hier aber damit zu tun. Angeblich ist ein Urknall gewesen und es hat einen großen Knall gemacht. Es gab viel Energie und Materie zusammen, Bums, und nachher ist eine zweckmäßige Ordnung entstanden. Und das steht alles, ja, das ist alles, wird alles wissenschaftlich akzeptiert. Und auf der anderen Seite sagt die Wissenschaft aber auch ganz klar, dass genau das, was angeblich gewesen sein soll, nicht passiert sein kann. Wie gesagt, eben hat man das Argument, eine Information kann nur dann entstehen, wenn auch ein Sender da ist. Und jetzt die Ordnung, die kann nur entstehen, wenn irgendwie neue Energie zugefügt wird. So, nochmal ein weiteres Beispiel, um das Beispiel zu verdeutlichen. Wenn ich jetzt hier in den Raum eine Tasse mit heißem Kaffee hinstelle, was wird dann passieren? Es wird irgendwann ein thermodynamisches Gleichgewicht entstehen, was bedeutet, dass alles im Raum die gleiche Temperatur haben wird. Es wird nicht so sein, dass ich jetzt eine kalte Tasse Kaffee hier in den Raum stellen kann und sich die ganze Energie aus dem Raum in die Tasse Kaffee dann irgendwo konzentriert und der dann schön warm ist, dass ich den auch wieder trinken kann. Wenn ich den warm dahin stelle, dann wird der irgendwann kalt. So, und das sind alles Widersprüche innerhalb von der Theorie, dass es einen Urknall gibt und so das Leben durch einen Zufall entstanden ist. Es kann also keine Selbstorganisation von Chaos zu Ordnung geben. Wenn es das geben würde, wäre ich sehr dankbar, dann würde ich zu Hause nie wieder aufräumen. Das ist. Ich glaube, es geht auch keiner von uns irgendwo davon aus, dass wenn ich jetzt eine Bombe in eine Druckerei fahre und die da explodieren lasse, dass danach ein Wörterbuch entstanden ist. Und für mich hört sich der Urknall einfach genauso an. Der Schwiegervater von Edmund Junior, der unterrichtet Biologie und muss dann auch den Zusammenhang, dann die Evolutionslehre lernen. Und was der macht, bevor der die erste Stunde dann über Evolution anfängt, der nimmt sich einen Schuhkarton und hat da ganz viele Lego-Teile drin und macht einen Deckel oben drauf, stellt sich vor die Klasse und ist den alles am Schütteln. Und dann gucken die einfach nur alle dann da komisch und denken, was macht der denn jetzt da? Dann macht er den Deckel auf und die Lego-Teile sind nicht zu einem schönen Auto zusammengebaut, sondern die sind immer noch auseinander. Und so hat er schon irgendwo einen guten Einstieg wieder ins Thema. So. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Passt eigentlich auch wieder gut auf unsere Situation. Also, was brauchen wir, um ein Haus zu bauen? Wir brauchen drei Dinge. Wir brauchen Materie, Energie und Information. Materie, wir brauchen irgendwelche Steine und Kabel und alles Mögliche. Wir brauchen Energie in Form von Leuten, die einfach kommen und halt möglichst Kraft haben, dass sie die Steine aufeinander setzen. Und wir brauchen Information. Das heißt, wir brauchen einen Bauplan. Und dann muss Materie, Energie, Information, dann müssen die Steine durch die Energie von den Menschen und die Information von dem Bauplan so zusammengefügt werden, dass auch alles einen Sinn gibt. Das ist ganz einfach, ja, anders kann es nicht funktionieren. So. Und dieses gleiche Prinzip für ein Haus, die gilt auch für die ganze Schöpfung. Wie ist jetzt diese Welt entstanden? Atheisten sagen jetzt, dass Energie und Materie durch einen Zufall dann irgendwie dahin geführt haben, dass jetzt diese Welt genauso ist, wie sie ist und das Leben auf dieser Welt entstanden ist. Das heißt, Atheisten gehen jetzt eigentlich her und dann sagen, okay, die Information oder die Intelligenz, die steckt jetzt in der Materie und die hat sich dann selbst so weiterentwickelt. Für mich macht es keinen Sinn. Ich brauche einen großen Glauben daran, dass Materie intelligent ist, weil dann wäre mir schon mal irgendwann ein Stuhl begegnet, der zu mir gesprochen hätte oder der sich irgendwie weiterentwickelt hätte. Für mich macht es einfach mehr Sinn, und herzugehen, auch bei der Entstehung der Welt ist es genauso gewesen, dass Gott als Träger der, oder als Geber der Information, als intelligentes Wesen Materie und Energie so zusammen hat wirken lassen, dass dadurch die Welt entstanden ist. Das macht für mich Sinn. Das macht es für mich einfacher, und an Gott zu glauben, und viel unlogischer, Gott zu verneinen. So, die Selbstentwicklung der Welt, die bleibt unbeweisbar und die ist unbewiesen. Deswegen immer wieder, auch wenn man mit Leuten redet, die jetzt in der Schule irgendwo mit diesem Thema konfrontiert werden und dann ganz, ganz viele Zweifel oft bekommen, den muss immer wieder klar gemacht werden, auch wenn der Lehrer dir irgendwo erzählt, die Evolutionstheorie ist keine Theorie mehr, sondern bewiesen, das bleibt alles Theorie. Als nächstes Beispiel will ich komplexe Systeme, oder als nächsten Punkt habe ich komplexe Systeme genannt. Wir als Mensch sind ein komplexes System. Ein komplexes System ist ein Gesamtsystem, was aus einzelnen Systemen funktioniert. Um es zu veranschaulichen, wir sind ein komplexes System. Das heißt, wir bestehen aus verschiedenen Bauteilen, aus verschiedenen Einzelsystemen. Ein System ist das Herz, die Lunge, mein Gehirn und so weiter. Diese Dinge haben, das Gehirn ohne mein Herz bringt mir nicht viel. Das heißt, die Dinge müssen zusammen funktionieren. Oder als Beispiel ein Auto, wenn in meinem Auto keine Verbindung von einem Autoradio zu einer Batterie ist, dann bekommt das Autoradio keinen Strom und dann kann es nicht funktionieren. Das heißt, die Systeme sind voneinander abhängig, damit das Gesamtsystem funktionieren kann. Oder wenn die Benzinpumpe kaputt ist, dieses einzelne System nicht funktioniert, dann kann dieses Gesamtsystem Auto nicht funktionieren. So. Jetzt geht aber die Evolutionstheorie davon aus, dass irgendwie diese komplexen Systeme doch entstanden sind, obwohl es so ist, dass komplexe Systeme diese Untersysteme brauchen, um als Gesamtsystem zu funktionieren. So, das heißt, nichts kann sich auf eine höhere Komplexitätsebene entwickeln. Weil um zu einer komplexeren Funktionsebene zu kommen, müssen einzelne Systeme parallel zueinander bestehen. Das heißt, das hört man oft schon mal diese Beispiele, dass wie das mit den Zugvögeln sein soll, wie der erste Zugvogel dann überlebt haben soll, der muss sich ja irgendwie so weiterentwickelt haben, dass er dann auch sofort hin und her fliegen konnte. Dann wird oft das Beispiel von einer Giraffe genommen. Eine Giraffe hat ein sehr komplexes System in ihrem Hals, dass der Kopf nicht explodiert, wenn der Kopf so runtergenommen wird, weil dann das ganze Blut da reinströmen wird und so weiter. Das heißt, die hat so ein Kapillarsystem und besteht aus vielen verschiedenen Systemen, damit ich so einen langen Hals haben kann und so funktionieren kann, wie eine Giraffe funktioniert. So. Das bringt uns dahin, dass wir einfach erkennen müssen, die Evolution kann nur in Form von Mikroevolution erklärt werden. Mikroevolution bedeutet, dass sich eine Rasse innerhalb von dieser Rasse weiterentwickelt und in äußeren Gegebenheiten anpasst. Das wissen wir einfach, wenn wir uns zum Beispiel Hunde angucken und wir uns Hunderassen angucken, wo einfach von klar ist, was ich, die kommen zum Beispiel aus Deutschland und sind dann irgendwann nach Russland geflogen worden. So ein Hund, der passt sich der Umgebung an. Und dafür gibt es Beweise. Und das braucht auch keiner von uns irgendwo verneinen. Wo es aber keinen einzigen Beweis für gibt, ist die Makroevolution. Das heißt, dass sich eine Rasse zu einer höheren Rasse weiterentwickelt hat. Also es gibt eine Veränderung, eine Anpassung an die äußeren Gegebenheiten innerhalb einer Rasse, aber es gibt keine Weiterentwicklung von einer Rasse zu einer höheren Rasse. Das ist nirgendwo auch nur im Ansatz bewiesen. Wir sehen also, dass es in der Schöpfung viele naturwissenschaftliche Hinweise dafür gibt, dass es einen Gott gibt. Die Evolutionstheorie, die hat große Lücken und es macht für mich auf jeden Fall, wenn ich diese Dinge bedenke, viel, viel mehr Sinn, an Gott zu glauben, als Gott zu verneinen. So, dann kommen wir jetzt zum zweiten Unterpunkt, das sind die Menschenrechte. Menschenrechte sind für mich ein Punkt, ein Argument dafür, dass es einen Gott geben muss. Warum oder woher gibt es Menschenrechte? Warum leben wir alle nach diesen Grundsätzen? Da gibt es drei Möglichkeiten, wo diese Menschenrechte herkommen könnten. Der Punkt A, es ist möglich, dass Gott uns geschaffen hat in seinem Ebenbild und dass er uns ein Gewissen gegeben hat und dass er die Menschenrechte quasi in unser Herz gelegt hat. Davon gehe ich fest aus. Als zweite Herkunft der Menschenrechte könnte sein, dass es einfach in der Natur liegt, dass wir es einfach in der Natur wiederfinden, dass es sowas wie Menschenrechte gibt. Aber wenn wir uns dann die Natur ansehen, dann erkennen wir einfach das Gleiche. Oder wenn wir uns das Tierreich angucken, das man darauf beschränkt, dann erkennen wir das Gleiche, was Darwin auch erkannt hat, nämlich, dass der Starke irgendwo das Schwache frisst. Das heißt, die Natur lehrt uns nicht Menschenrecht, sondern die Natur lehrt uns ganz klar, dass der Starke das Schwache frisst und dass das Schwache zurückgelassen wird und dass sich nur das Starke irgendwo durchsetzt. So, und deswegen komme ich auch hier wieder an den Punkt, dass eigentlich ein konsequenter Evolutionist an Gott glauben müsste. Wenn er hergeht und sagt, dass sich das Starke, dass sich das Bessere durchsetzt, dann muss er erkennen, dass sich der Glaube an Gott bis heute auf jeden Fall viel, viel mehr durchgesetzt hat als der Unglaube. Das heißt, wenn ich jetzt ein konsequenter Evolutionist bin und davon ausgehe, dass dieses Prinzip auf alles zutrifft, komme ich an den Punkt, dass ich an Gott glauben muss. Also auch diese Variante B, dass wir aufgrund der Natur einfach diese Menschenrechte, dass die Menschenrechte durch die Natur kommen, der ist hinfällig, weil uns die Natur was anderes lehrt. Und dann gibt es die Variante C, dass wir uns selber die Menschenrechte irgendwo ausgedacht haben. Da hätten wir ein Problem, wenn das so wäre. Dann wäre es nämlich so, wenn sich jetzt 100 Leute treffen würden und dann über die Menschenrechte abstimmen würden, dann könnte es so einfach sein, dass 51 die Hand heben und sagen, Völkermord, das ist nichts Schlimmes, das ist vollkommen in Ordnung. Und was dann passiert, wenn die Menschenrechte von uns in die Hand genommen werden und wir nicht Ja zu dem sagen, was Gott in unser Herz gelegt hat, das sehen wir an so einem Wahnsinn wie dem Holocaust, wo ja, der eigentlich auch die Grundlagen von Gedanken nur durch solche Ideen wie den Evolutionismus bekommen hat. Also es ist so, dass irgendwo nur die Evolutionslehre auch der ganzen Ideologie von Hitler die Grundlage dafür gegeben hat, dass er sagen konnte, okay, die arische Rasse ist irgendwo die beste und tollste und deswegen sollten wir alle anderen irgendwo platt machen. Es ist Unsinn, dass die Menschenrechte irgendwo von einem Menschen ausgedacht worden sind. Da wird einfach durch die ganze Menschheitsgeschichte und dadurch, und also es ist schon die ganze Menschheitsgeschichte so gewesen, dass Menschenrechte bestanden haben. Es ist egal, in welcher Kultur, in welchem Stamm, der jetzt noch erforscht wird, so, dass es Menschenrechte in einer gewissen Form gibt. Und deswegen halte ich auch da wieder die Bibel für wahr, wenn ich in Römer 2, Vers 14 bis 15 lese, wenn sogar Menschen, die Gottes geschriebenes Gesetz nicht haben, unbewusst so handeln, wie es das Gesetz vorschreibt, so beweist das, dass sie in ihren Herzen Recht von Unrecht unterscheiden können. Durch ihr Verhalten zeigen sie, dass Gottes Gesetz in ihr Herz geschrieben ist. Denn ihr eigenes Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder bestätigen, dass sie das Richtige tun. Das ist genau das, was Gott lehrt, dass er uns ein Gewissen gegeben hat, dass wir Entscheidungen auch außerdem treffen können und dass diese Menschenrechte quasi in unser Herz gelegt sind. Also sind die Menschenrechte wieder ein weiterer Punkt dafür, davon auszugehen, dass Gott existiert. Beim letzten Mal bin ich ganz kurz darauf eingegangen, dass die Russen als Erste im All waren. 1961 ist der Juri Gagarin da zum ersten Mal ins All geflogen. Und danach haben wir die tolle Idee gehabt, dann überall an kommunistischen Schulen dann zu lehren, okay, wir sind da hochgeflogen und haben nachgeguckt und Gott gibt es nicht. So, hört sich ja erstmal schlüssig an, vielleicht noch bis zur vierten Klasse, aber ich glaube, irgendwann muss man das hinterfragen, dann müssen wir erkennen, dass unsere Beziehung zu Gott eine ganz andere ist als die zu einem Kerl, der über uns wohnt. Das heißt, Gott ist der Schöpfer und ein Weg, wie er sich uns offenbaren kann, ist, wenn er als Gott entweder ein Buch oder irgendwie einen Boten in unsere Welt, in unsere Realität sendet. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal kurz darauf ein, weil Gott nämlich einen Boten oder sich selbst in Form von Jesus Christus erniedrigt hat und auf diese Welt gekommen ist und weil er uns ein Buch geschickt hat. Und mit dem Buch fange ich mal einfach an. Die Bibel ist für mich ein weiterer Grund dafür, einfach warum es Sinn macht, an Gott zu glauben. Also die Bibel offenbart uns zum einen, dass Gott existiert, zum anderen offenbart sie uns die Eigenschaften Gottes, den Willen Gottes. Und wir erkennen auch in der Bibel, wie sich Gott gewissen Menschen in gewissen Situationen gegenüber verhalten hat. In Johannes 20, Vers 31 steht: Diese aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt. Also die Bibel ist aufgeschrieben worden, damit wir irgendwo Gott kennenlernen können und ewiges Leben bekommen. Und die Bibel behauptet von sich selbst, dass sie Gottes Wort ist. Und sie behauptet das nicht einfach nur, sie gibt uns auch sehr, sehr viele Indizien dafür. Eigentlich müssten wir jetzt hier nochmal eine komplette Study zu machen, warum die Bibel vertrauenswürdig ist und so weiter. Und es ist jetzt alles sehr eng zusammengepresst, aber vielleicht kann man das nochmal an einem anderen Tag irgendwie machen. Also, die Bibel behauptet nicht nur Gottes Wort zu sein, sie gibt uns auch viele Gründe dafür, zu glauben, dass sie Gottes Wort ist. Zum einen ist die Bibel von unzähligen erfüllten Prophetien gefüllt. Dann sehen wir innerhalb von der Bibel einfach eine total erstaunliche Einheit. Ich kann mir das nicht anders erklären, als das Buch von Gott kommen muss, wenn ich einfach darüber nachdenke, dass die Bibel in einem Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben worden ist, von 40 verschiedenen Autoren, die verschiedene soziale Hintergründe haben, wo Könige drunter sind, wo Schafhirten drunter sind, wahrscheinlich ein Arzt, also ganz verschiedene Bildungsstand und verschiedener sozialer Stand, ist auf drei verschiedenen Kontinenten geschrieben worden. Und wenn ich an diese 1500 Jahre, diese verschiedenen Menschen, diese verschiedenen Kulturen denke und dann die Bibel angucke, dann macht es nur einen Sinn, dann zu sagen, okay, das ist eine erstaunliche Einheit und deswegen gehe ich davon aus, dass es Gottes Wort ist. Außerdem sehen wir in der Bibel eine erstaunliche wissenschaftliche Genauigkeit und Voraussicht. Dann gibt es mehr als 25.000 archäologische Entdeckungen, die einfach nur die Bibel nochmal den Wahrheitsanspruch der Bibel untermauern. 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Es sind bestimmt viele Atheisten, oder ich denke die meisten, würden es einfach ablehnen, dass die Bibel Gottes Wort ist, oder sowieso ablehnen, dass es Gottes Wort ist, aber würden auch ablehnen, da drin zu lesen. Aber ich denke, dass das, wenn wir mit einem Atheisten im Gespräch sind, wenn nur so eins von unseren Zielen sein sollte, dass wir die Person dazu motivieren, dass sie in der Bibel liest. Weil, wie gesagt, mit Gründen, da kommt man irgendwo, und einfach nur Indizien, kommt man irgendwo an Grenzen. Irgendwann fängt der Glaube einfach an. Und wenn wir eine Person dahin bringen können, dass sie anfängt, in der Bibel zu lesen, dann hat Gott nochmal einen ganz, ganz anderen Zugang zu dem Herz. Das sollte echt ein Ziel sein, wenn wir so eine Freundschaft zum Atheisten haben, dass wir dazu motivieren, in der Bibel zu lesen. Und Gottes Wort wird nicht leer zurückkommen. Deswegen sollten auch wir in Gesprächen zu einem Atheisten nicht davon zurückschrecken, die Bibel zu gebrauchen. Aber wir sollten weise damit sein und es in einer guten Art und Weise machen. Und wenn wir jetzt einfach nur sehen, dass die Bibel für die Person nicht Gottes Wort ist, dann gibt es auch genug außerbiblische Argumente für die Existenz Gottes, dass wir erstmal damit anfangen können und dann vielleicht an einen Punkt kommen, dass so eine Person doch einwilligt, mal vielleicht Johannes Evangelium durchzulesen oder sowas. Der nächste Grund, an Gott zu glauben, ist Jesus Christus. Jetzt hören wir vielleicht oft dieses Argument, ja, wenn es Gott doch irgendwie geben würde und wenn er will, dass ich an ihn glaube, warum kommt er nicht einfach mal vorbei und sagt mal Hallo? Das Ding ist, in einer gewissen Form hat er das schon in Jesus Christus gemacht. Ich lese mal einfach drei Verse dazu vor. Hebräer 1, Vers 1 bis 2. Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt und dann später in Kapitel 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, das sagt Jesus, also wer Jesus gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? So, Jesus hat von sich auf der Erde behauptet, dass er Gottes Sohn ist, dass er Gott ist. Aber er hat es nicht nur behauptet, er hat auch Dinge getan, die nur Gott tun kann. Er hat Blinde wieder sehend gemacht, Heilende, er hat Gehbehinderte wieder, dass sie wieder gehen konnten, er hat viele Menschen geheilt, er hat Tote wieder auferweckt, er ist auf dem Wasser gegangen, sündloses Leben gelebt, ist nach 3 Tagen wieder von Toten auferstanden und ist dann vor den Augen von seinen Jüngern in den Himmel auferfahren. Das sind nur ein paar Punkte aus dem Leben von Jesus, für die es nicht nur Belege aus der Bibel gibt, sondern auch von anderen Historikern und aus anderen Schriften, die uns dahin bringen müssen, dass wir erkennen, dass Jesus Gott ist. Jetzt kommen natürlich Skeptiker und haben irgendwo das Argument, dass sie dann einfach hergehen und sagen, okay, die Bibel ist doch für mich irgendwie zusammengeschrieben und die gehen einfach davon aus, dass die Bibel nicht dann geschrieben worden ist, wann sie geschrieben wurde. Obwohl es mittlerweile sehr gut belegt ist, dass die Bibel dann geschrieben wurde, wann wir glauben. Und die gehen halt her und sagen, okay, die Bibel ist für uns nicht Gottes Wort und das ist alles von den Jüngern aufgeschrieben worden. Und die Jünger haben da rumgelogen und Geschichten erzählt und deswegen lehne ich es einfach alles ab. Es macht aber für mich absolut keinen Sinn, dass die Jünger damals gelogen haben sollen. Überlegt euch mal, wann man lügt. Man lügt, um aus Schwierigkeiten, in denen man steckt, rauszukommen oder um irgendwelche Schwierigkeiten zu umgehen. Aber wozu hätte dann diese Lüge oder wozu hat dann diese angebliche Lüge in dem Leben von den Jüngern geführt? Das ist hier eine ganze Liste von den Märtyrern. Das heißt, Matthäus ist in Äthiopien mit einer Axt erschlagen worden. Markus in Alexandrien durch die Stadt geschliffen worden und ist an Folgen davon gestorben. Lukas ist an einem Olivenbaum in Griechenland erhängt worden. Jakobus ist in Jerusalem geköpft worden. Philippus ist an eine Säule gehängt worden und gesteinigt worden. Bartholomäus wurde bei lebendigem Leib die Haut abgezogen. Judas wurde mit Pfeilen erschossen. Andreas wurde an ein Kreuz gebunden und dem Tod überlassen. Paulus wurde nach vielen Leiden und Verfolgungen in Rom enthauptet. Thomas wurde in Südostindien von einer Lanze durchbohrt. Petrus wurde mit dem Kopf nach unten in Rom gekreuzigt. Sterbe ich für eine Lüge? Fragezeichen. Jetzt kommt natürlich das Argument, ja, was sieht das denn jetzt aus mit den Selbstmordattentätern, die sich jetzt irgendwo in die Luft bomben? Die sterben doch auch für eine Lüge. Der Unterschied von einem Selbstmordattentäter und von den Jüngern Jesu ist, von den Leuten, die ich eben aufgezählt habe, das sind entweder, oder die meisten von denen sind Augenzeugen gewesen von Jesus, die haben diese ganzen Dinge mit eigenen Augen gesehen, die wussten, was Lüge und Wahrheit ist, oder es sind Menschen gewesen, die ganz kurz danach ins Spiel gekommen sind und Kontakte zu Augenzeugenberichten hatten und so weiter. Und diese Selbstmordattentäter, die sterben für irgendeine Ideologie, für was, wo sie vorher nicht von wissen, ob es Lüge oder Wahrheit ist. Und die Jünger Jesu, die sind für was gestorben, von dem sie auf jeden Fall wissen mussten. Sie mussten wissen, durch das, was sie gesehen haben, ob sie die Wahrheit vertreten oder ob es eine Lüge ist. Und deswegen macht es keinen Sinn, einfach für eine Lüge so einen Tod zu sterben, wenn man wissen muss, ob es Lüge oder Wahrheit ist. So, dann komme ich jetzt zum letzten Unterpunkt. Den habe ich mal einfach den übernatürlichen Gottesbeweis genannt. So, es gibt in jeder Religion und in jeder Kultur gut dokumentierte Beispiele für übernatürliche Phänomene. Das heißt, zu allen Zeiten und jeder Zeit sind irgendwas für Dinge passiert, die sich einfach nicht auf eine normale Art und Weise erklären lassen. Es kommt ganz oft vor, dass Träume den Tod von einem geliebten Menschen, der ganz weit weg von einem ist, vorhersagen. Gerade auch bei dem Beispiel von dem Untergang von der Titanic ist es belegt, dass ganz, ganz viele Menschen vorher davon geträumt haben oder das vorhergesagt haben. Es gibt Berichte von Nahtoderfahrungen. Es gibt ganz viel im okkulten Bereich mit Gläserrücken und irgendwelchen Geistern, die zu einem sprechen, die sehr gut dokumentiert sind und die sich nicht erklären lassen. Und auch die Existenz von diesen Phänomenen bringt mich an den Punkt, dass ich sage, wenn es dann Gott gibt, dann muss es auch irgendwas für eine Gegenseite geben und dann dadurch lassen sich auch diese übernatürlichen Sachen erklären. So, dann kommen wir jetzt zu dem letzten Schritt, den dann hoffentlich unsere atheistischen Freunde gehen, wenn sie auf dem Weg zu Gott sind. Also, wenn man Gott jetzt bis zu einem gewissen Punkt begründen kann, dann kommt man an einen Punkt, an dem man erkennen muss, dass es persönlichen Einsatz und Hingabe erfordert, um ihn wirklich kennenzulernen und die Gewissheit zu bekommen, dass Gott existiert. Oft sind dann Menschen an dem Punkt, dass sie irgendwo nur noch sagen, ich kann es auch nicht wirklich wissen, ob es Gott jetzt gibt und ich kann ihn nicht mit endgültiger Sicherheit beweisen und so weiter. Ich nehme einfach eine Geschichte als Veranschaulichung für die Situation. Wenn wir jetzt irgendwie an einer Klippe spazieren gehen und da runterfallen und da ist ein Ast, der so auf uns oder auf den wir zukommen, wie lange denken wir jetzt darüber nach? Okay, ist es jetzt so, dass der Ast mich aushalten könnte? Ist der Ast überhaupt stark genug? Kann der Ast mich überhaupt halten? Und so weiter. Wie reagieren wir in so einer Situation? Denken wir jetzt groß nach? Oder ergreifen wir diesen Ast und sehen dann im Endeffekt, ob er uns hält? Und das ist das Gleiche, was ich so einer Person empfehlen würde, die jetzt einfach von Indizien an einem Punkt ist, okay, ich kann Gott bis zu einem gewissen Punkt irgendwo beweisen, ich gehe jetzt irgendwo davon aus, aber ob das jetzt alles so ist, keine Ahnung. Ich glaube, dann sollten wir eine Person einfach dazu auffordern und sagen, geh den letzten Schritt. Fang einfach an, mit Jesus zu gehen. Übergib einfach Gott dein Leben. Ergreife diesen Ast und dann wirst du irgendwo erkennen, ob der Ast hält oder nicht. Es ist ein schwacher Glaube an ein starkes Objekt ist besser als ein starker Glaube an ein schwaches Objekt. Es ist das Objekt, was uns rettet und nicht die Stärke des Glaubens. Das heißt, wenn jetzt jemand am Fallen ist und irgendwo nicht weiß, soll ich jetzt wirklich glauben? Es ist nicht der starke Glaube an diesen Ast, der jetzt rettet. Sondern wenn ich im Endeffekt zugreife und ich habe vorher keinen Glauben daran, nur wenig Glauben, dass ich irgendwie denke, ja, ich greife mal zu, der wird mich im Endeffekt retten, dieser Ast. Und Jesus wird mich retten, wenn ich zugreife und einfach anfange, mit ihm zu gehen. Ich glaube, dass es echt wichtig ist, Personen, die an dem Punkt ist, einfach da dazu zu ermutigen. Dass sie einfach ja, losspringen in Jesu Arme und dann einfach anfangen, mit ihm zu gehen. Weil nur, wenn wir wirklich mit Jesus gehen, dann werden wir erkennen, ob er echt ist oder nicht. Wenn ich jetzt nur irgendwo als Zuschauer da bin, dann weiß ich nicht im Endeffekt, wie es wirklich ist, eine Beziehung mit Jesus zu haben. Es ist genauso als Beispiel, wenn sich jetzt irgendjemand für die Jugend bewirbt, dann kann ich mich mit dem über die Jugendarbeit unterhalten, dann kann ich irgendwo drüber beten, dann kann ich jemand anderen fragen, ob die Person eine gute Person wäre, dann kann ich gewisse Informationen einholen, aber im Endeffekt weiß ich erst, wenn ich zu der Person Ja gesagt habe und die Person dann mitgearbeitet hat über einen gewissen Zeitraum, ob das eine gute oder ob es eine schlechte Entscheidung war. Und genauso ist es im Endeffekt mit meiner Beziehung zu Jesus. Ich weiß erst, ob es eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist, nachdem ich wirklich eine Beziehung mit ihm angefangen habe. Ich kann vorher Hintergrundinformationen einholen, ich kann mich mit anderen Leuten darüber bereden, über ihre Erfahrungen und so weiter, aber ich muss diesen Schritt gehen. Der Glaube an Gott bleibt ein Glaube. Ich lese zum Abschluss einfach noch ein Gedicht vor. Das ist überschrieben mit: Stell dir vor, es gäbe keinen Gott. Eine Meditation über eine furchtbare Vorstellung. Ohne einen Gott, wir wären Waisenkinder, einsame Waisenkinder. Ohne einen Gott, der uns hält, der uns liebt, bei dem wir Zuflucht finden, dessen Augen uns zärtlich durchs Leben begleiten. Stell dir vor, der Himmel wäre leer, ohne einen Gott, der auf uns wartet. Das Leben hätte kein endgültiges Ziel. Eine Reise ohne Ankunft. Und die Erde? Sie wäre nichts weiter als ein gigantisches Massengrab, ein sinnloser Planet endgültigen Sterbens, der durch ein noch sinnloseres Universum rast. Niemand spräche mir zu, du lebst, weil ich dich will. Du bist da, weil ich dich liebe. Wir wären nichts weiter als Produkte eines paranoiden Zufalls, in ein kaltes, sinnloses Leben geworfen, verurteilt, um uns selbst zu kreisen, um unsere kleine Ego-Welt. Das Leben wäre ein belangloser Kreislauf von Bedürfnisbefriedigung. Wenn es keinen Gott gäbe, hilf und haltlos, wären wir den Abgründen in uns ausgeliefert, die nach uns mit unsichtbaren Armen greifen. Wir tappen umher, ohne Hoffnung und Ziel, ohne zu wissen, wer bin ich eigentlich? Woher komme ich? Warum bin ich hier? Wohin gehe ich? Das Leben wäre ein Tanz auf der Falltür zum Nichts. Jeder Schritt könnte der letzte sein, der uns stürzen lässt ins ewige Dunkeln des Nichts. Wenn es keinen Gott gäbe, dann würden sie triumphieren. Die Todes- und Verderbensbringer, die Hitler, die Stalins. Es gäbe keinen ewigen Richter, der sie mit den Früchten ihres Lebens konfrontiert, der sie das Verderben ernten wird, was sie gesät haben. Dann würden die am Ende Recht behalten, die lebten, weil andere krepierten, die sich bereicherten, weil andere Mangel litten, die im Luxus schwelgten, weil andere im Elend schmachteten, die sich ihre fetten Bäuche vollschlugen, weil andere hungerten. Das Elend dieser Welt würde vergeblich zum Himmel schreien. Denn kein Gott würde es hören und richten. Das Böse stände am Ende als Sieger da. Und Jesus? Seine Verkündigung wäre ein Bluff. Seine Zeichen und Wunder eine leere Show. Sein Leben eine Anmaßung. Er hätte keinen himmlischen Vater, dessen Liebe er den Menschen brachte. Es gäbe keinen Vater.
in dessen liebevollen Armen Jesus starb, als man ihn kreuzigte. Es gäbe keinen Vater, der ihn von den Toten auferweckte. Er wäre vergebens gekommen. Er hätte vergebens gelebt. Er wäre vergebens gestorben. Er wäre der größte Verlierer und Narr der Geschichte. Und ich erwache von einem Albtraum. Schaue die Realität, die von einem Gott getragen wird. Ich sehe die Sonne, die er gemacht. Ich fühle das Leben, das er mir schenkte. Ich sehe die Welt, die er liebt. Und meine Seele, sie weint und jauchzt vor Freude und Glück, weil sie Gott kennen und anbeten darf. Jesus, ich danke dir aus ganzem Herzen, dass wir dich, dass wir Gott kennen und anbeten dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass wir einfach in der Erkenntnis von dir wachsen, dass wir wahre Anbeter sind, die in Geist und Wahrheit anbeten. Jesus, ich möchte dich bitten, dass unsere Liebe zu den Verlorenen, zu den Atheisten wächst, Herr. Ich möchte dich bitten, dass wir Atheisten zu Jesus führen können. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Gemeinde so gebrauchst, Herr. Jesus, mach uns zu weisen Menschen, die treue Verwalter ihrer Beziehungen sind, Herr. Jesus, du gibst uns Beziehungen zu so vielen Menschen. Das ist ein anvertrautes Gut von dir und deswegen wollen wir weise damit umgehen. Jesus, deswegen wollen wir von dir zugerüstet werden. Deswegen wollen wir von dir dazu befähigt werden, Zeugnis zu sein. Jesus, wir wollen Salz und Licht sein. Wir wollen nicht einfach nur sinnlos dahin vegetieren. Nein, wir wollen Sinn in unserem Leben haben, Herr. Wir wollen für dich leben. Wir wollen dafür leben, damit dein Reich gebaut wird, Herr. Bitte schenk uns einfach Wachstum in diesem Prozess. Jesus, hilf uns dabei, einfach täglich in deinem Wort zu lesen und Zeit mit dir zu verbringen, Herr. Jesus, wir wollen von dir erfüllt sein. Und ohne dass wir dir die Tür dafür aufmachen, ohne dass wir Gemeinschaft mit dir haben, werden wir nicht von dir erfüllt, Jesus. Und dann können wir auch nicht irgendwas Gutes weitergeben. Jesus, wir wollen ein positiver Einfluss für die Leute sein, die um uns herum sind, Herr. Jesus, bitte segne unsere Gemeinde, segne uns, segne noch den Abend, die Gemeinschaft, die wir noch haben wollen. Und bitte segne uns auch noch auf dem Weg nach Hause. Du siehst, wie Platz draußen ist. Hab Dank, dass du mit uns gehen wirst, Herr. Hab Dank, dass wir dich kennen dürfen. Hab Dank, dass du unser lebendiger Gott bist. In Jesu Namen. Amen. Zum Schließen.